Weißabgleich.
Hallo und herzlich willkommen bei Weißabgleich, dem Podcast von People of Color für People of Color. Wir haben heute ein ganz wichtiges Thema, und zwar ist das Vielfalt im Journalismus. Mein Name ist Saskia Hödel und neben mir stehen zwei Kolleginnen von mir, die sich am besten selber vorstellen.
Mein Name ist Ebru Töstemir, ich bin TAZ-Autorin und arbeite noch bei den Neuen Deutschen Medienmachern, und zwar im Mentoring-Programm für junge NachwuchsjournalistInnen.
Und mein Name ist Lynn Hirse, ich arbeite gerade im Reportage- und Rechercheressort der TAZ. Genau.
Und Lynn ist ab September TAZ-2-Kolumnistin.
Ja, das ist schön, dass Saskia das jetzt gesagt
hat. Ich freue mich auch.
Glückwunsch.
Ja, danke.
Genau, das Thema Vielfalt im Journalismus. Also wir werden uns heute konzentrieren auf People of Color im Journalismus. Es gibt sehr viel mehr Diskriminierungsformen oder, wie sagt man, fehlende Sichtweisen im Journalismus,
die man jetzt auch noch
Perspektiven, genau, danke für das Wort, es ist schon ein bisschen spät.
Und es ist sehr warm.
Es ist sehr warm, es ist spät und genau, ich werde heute noch ein paar Mal nach Worten ringen, aber wir kriegen das hin. Genau, Sichtweisen. Wir werden uns auf die eine konzentrieren und wir werden jetzt gleich mal, am besten fangen wir einfach an, wieso, also die Frage, die man uns ja auch immer wieder stellt, vor allen Dingen, glaube ich, was Lynn und ich aus Erfahrung sagen können, wir waren beide TAZ Panther-Volontärinnen, ist, wieso ist das so wichtig? Wieso ist Vielfalt im Journalismus so wichtig?
Sag dir jetzt was dazu oder soll ich was dazu sagen?
Du kannst auch mal einfach anfangen.
Ja. Na, ihr seid ja TAZ Panther-Volontärinnen. Ich glaube, das ist das bundesweit einzige Programm für junge Frauen mit Migrationsgeschichte.
Es ist das einzige tatsächlich.
Ich denke schon. Also es gibt so kleinere Programme. Beim WDR gibt es zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Grenzenlos, richtet sich aber an beide Geschlechter. Mittlerweile das TAZ Panther-Volontariat auch. Aber es war lange, lange das Einzige. Und ich meine, das hat ja auch was gezeigt, einfach, dass es eben diese Perspektive nicht gibt. Und euer Beweggrund ist natürlich auch interessant. Warum habt ihr euch dafür beworben und warum habt ihr es nicht sozusagen über den normalen Weg versucht, in ein Volontariat zu kommen? Oder denkt ihr, dass ihr so einen Exotenbonus habt oder so?
Okay, stimmt. Alle Stichworte in einem Satz.
Nee, Saskia, wie war das denn bei dir? Mir fällt auch gerade ein, ich weiß das gar nicht. Ich kenne deine Geschichte
noch nicht
gar nicht.
Also nee. Ich war 2013 bis 2015 Panther-Volontärin und habe davor 2012 ein Praktikum gemacht bei TAZ 2, wo ich jetzt Ressortleiterin bin. Und ich komme ja, also ich komme ursprünglich aus Wien und ich habe mich nach Berlin orientiert, weil der Markt und der Medienmarkt in Österreich so klein ist. Und das Panther-Volontariat war einfach eine gute Gelegenheit für mich. Ich bin dann aber auch oft damit konfrontiert worden, also ich habe es einfach probiert. Ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken gemacht, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Mir wurde erst nachher klar, dass Leute mich deshalb eigenartig behandeln. Es war teilweise auch Praktikantinnen im Haus, die dann meinten, zu mir und zu einer anderen Panther-Volontärin, dass man ja inzwischen nur noch einen Job im Journalismus kriegt, wenn man irgendwie anders aussieht. Oder einen.
Schön wär's.
Ich dachte auch so, wo lebst du? Aber damit wird man dann auch konfrontiert und natürlich wird man auch mit dem Vorurteil konfrontiert, dass man es nur deshalb, also dass man den Job nur deshalb bekommen hat, weil man anders aussieht oder weil man einen Namen hat, der nicht deutsch klingt.
Was hat das in dem Moment mit dir gemacht? Also
ich habe mich
das einfach
tierisch
so an dir
geärgert.
Quatsch,
ich habe mich tierisch geärgert, weil ich ja auch, ich habe Journalismus und Medienmanagement studiert. Ich habe davor wo ich studiert habe, an der FH Wien, da gibt's so ein Aufnahmeverfahren, das total krass ist. Ich habe mich echt ins Zeug gelegt. Ich habe davor lange als Kellnerin gearbeitet. Ich habe gar nicht mehr studiert und ich habe mich dann entschieden, Journalismus zu studieren aus dem Stand heraus, also aus dem Kellnerjob heraus, und habe das geschafft und ich war tierisch stolz auf mich und ich glaube, ich darf das auch sein und habe dann eigentlich quasi so eine Ehrenrunde nochmal eingelegt in dem Volontariat, weil meine Ausbildung in Deutschland natürlich nicht viel zählt. Und ja klar, es hat mich gefuchst. Also ich fand es total unfair, auf das reduziert zu werden. Damals dachte ich, glaube ich, so, ich kann es noch irgendwie verstehen, aber nee, ich verstehe es nicht mehr. Ich kann auch diese Sprüche nicht mehr hören. Also, dass man jetzt, und das hört man von vielen Seiten und auch von linken Kolleginnen im Journalismus, dass ja man ja als weißer Mann inzwischen gar keinen Job mehr bekommt. Und wenn man sich den Journalismus auch wirklich einmal ansieht, also einmal wirklich nur durchzählt, das kann doch nicht der Ernst sein. Ja. Also es sind überall weiße Männer. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sich Sorgen machen muss, dass die Perspektive nicht mehr ausreichend dargestellt wird. Genau, und es wird einem dann so ein bisschen vorgeworfen, dass man anderen die Jobs wegnimmt. Und das ja, finde ich total irritierend. Mhm. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, Lynn? Oder war das bei dir ganz anders?
Naja, was bei mir schon anders war, ist, glaube ich, dass ich ja so eine klassische Quereinsteigerin bin. Also ich würde schon sagen, dass Journalismus mich immer irgendwie begleitet hat. Und als ich klein war, ich wusste, das war einer meiner ersten Berufswünsche, war Journalistin zu sein. So, ich wollte sein wie Carla Kolumna und irgendwie durch die Gegend fahren und so Reporterin werden und fand immer Schreiben total großartig und habe dann, ich glaube, als ich so 8 oder 9 war, habe ich mit meiner Cousine zusammen, als meine Oma mal im Krankenhaus war, so ein Oma-Magazin rausgebracht. Es gab tatsächlich 10 Ausgaben vom Oma-Magazin dann später. Wow. Genau, das war halt meine journalistische Vorerfahrung in der Jugend. So. Und dann war, glaube ich, mein erster Berührungspunkt nach dem Abi. Da war es so ein bisschen so, dass ich nicht genau wusste, was ich machen wollte. Und dann auf unserer Abi-Abschlussfeier hat Rolf-Dieter Krause von der ARD, der immer Bericht aus Brüssel gemacht hat, hat eine Rede gehalten, weil er selber mal auf die Schule gegangen ist, auf die ich auch gegangen bin. Und die haben den irgendwie eingeladen als Redner. Und dann dachte ich danach so, oh Gott, wahrscheinlich, ich muss dem jetzt einfach eine E-Mail schreiben und fragen, ob ich da mal ein Praktikum machen kann. Und dann war das so kein richtiges Praktikum, weil ich hatte ja nichts studiert oder so, was irgendwas mit Journalismus zu tun hatte. Aber ich durfte da halt irgendwie mal so 10 Tage bei denen vorbeigucken. Und das hatte mich so angefixt und dann war aber immer der Punkt, und ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema, wenn wir so über Diversität im Journalismus sprechen, der Punkt, dass auch bei mir von der Familie aus und von mir selbst aus immer so dieser Standpunkt war, naja, aber mit Journalismus verdient man ja kein Geld. So, und es ist jetzt nicht so, also ich sehe mich schon als nicht super unterprivilegiert, was irgendwie finanzielle Lage angeht, aber es ist schon so, dass es so ein Tenor gab von, naja, du musst, also es ist schon besser, was zu machen, womit man sich halt ja seinen Lebensunterhalt so richtig verdienen kann. Und so in der größeren Familie war es auch lange Zeit, glaube ich, eher so angesehen, dass wir eine Ausbildung machen und relativ früh anfangen, halt irgendwie unser eigenes Geld zu verdienen, also unter meinen Cousinen und Cousins auch. Und das war eher was mich dann erstmal so davon weggetrieben hat. Und dann war ich halt an der Uni und habe studiert und habe gar nichts mit Journalismus gemacht und habe dann irgendwann angefangen für Sinonerds, für so ein deutsch-chinesisches Online-Magazin zu arbeiten. Und das war alles so ehrenamtlich, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass mir das voll Spaß macht. Und das Ende der langen Geschichte ist sozusagen, dass ich irgendwann vor der Wahl stand, entweder eine Promotion zu machen in Urbanistik, was ich dann im Master studiert hatte, oder dieses Tazpantavolo anzunehmen, wo ich mich echt so ein bisschen ins Blaue beworben hatte und dann so gar nicht damit gerechnet hatte, dass es klappt. Und dann hatte ich irgendwie so ein nettes Vorstellungsgespräch und dann kam die Zusage und dann war ich so perplex und hab so eine Woche lang war mir schlecht, weil ich dachte, oh Gott, ich treffe jetzt die wichtigste Lebensentscheidung, die ich bisher treffen musste. Genau. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das zu machen und habe es seitdem auch nicht bereut. Das muss man ja mal dazu sagen.
Und was genau ist Urbanistik?
Also so Stadtforschung im Prinzip. Also man kann hier an der HU, der Studiengang, als ich angefangen habe, den zu studieren, hieß der Geografie der Großstadt / Humangeografie. Also ist schon so ein Nischenfach. So ist auch was, wo man irgendwie, wenn man auf Familienfeiern geht, dann sagen alle so, hä? Was?
Und was machst du dann damit?
Und dann sagt man so, ja, manche Leute gehen so in die Stadtplanung. Und dann können sich die ungefähr was vorstellen. Aber natürlich gehen manche Leute in die Stadtplanung. Und das ist auch nicht genau das Gleiche, wie Stadtplanung zu studieren. Genau, aber die Promotionsstelle wäre auch spannend gewesen und so. Aber ich glaube, mir war das alles so, mir lag immer so Wissenschaftskommunikation schon am Herzen. Und ich hatte immer so ein bisschen Bauchweh damit, dass ganz viel, was an der Uni geforscht wird, gerade was so Gesellschaftswissenschaften sind, selten so gut dahin kommuniziert wird, worum es eigentlich geht, nämlich zurück in die Gesellschaft. So, und dieses verklausulierte Schreiben lag mir irgendwann auch nicht mehr so.
Ja, also wir freuen uns sehr, dass du dich so entschieden hast.
ich mich ja auch. Nee, genau.
Aber was du jetzt auch gesagt hast und was total wichtig ist, finde ich, und vielleicht kann Ebro uns dann noch mal ein bisschen Einblick geben, ist, dass Journalismus kein Job ist, mit dem man Geld verdient. Und es ist ja schon immer so, also das ist zwar auch ein Klischee so ein bisschen, aber es wird auch immer wieder bestätigt, sonst wäre es kein Klischee. Werd doch Anwalt oder Arzt oder werd Astronautin, was auch immer, aber bitte nicht Journalistin.
Ja, also mittlerweile ist es sogar, also ich finde es schwieriger, glaube ich, mittlerweile damit Geld zu verdienen. Und vor allem, ist das schwieriger, irgendwie jungen Nachwuchsleuten zu sagen, hey, ihr werdet damit voll reich, weil wahrscheinlich läuft es in erster Linie erstmal auf eine freie Tätigkeit aus, also auf eine Selbstständigkeit. Und auch da musst du total gewappnet sein. Also du kannst nicht einfach von heute auf morgen sagen, okay, ich bin jetzt selbstständige Journalistin, sondern du musst dich in Steuern auskennen. Du musst wissen, wie man Rechnungen schreibt. Du musst wissen, wie du deine Sachen verkaufst. Und du musst wissen, wie du die Kontakte hältst in den Redaktionen. Also all das sind so Skills, die man nicht von heute auf morgen und auch nicht meistens auch nicht von der Familie mitbekommt. Und die sagt einem ja auch keiner. Also es gibt wenige Redaktionen, die einem sagen, du, dein Exposé, das ist ein super Thema, aber mach das doch das nächste Mal so. Das sind die wenigsten, glaube ich. Also ich vermute, bei Taz 2 wird es schon so sein. Aber ich glaube, bei allen anderen Redaktionen, wo man vielleicht auch Geld verdienen kann mit dem, was man macht. Ich meine, Taz, wir wissen alle, das ist natürlich super, wenn man hier veröffentlichen kann. Aber als freie Journalistin wird man nicht reich damit, dass du hier vielleicht einmal in der Woche, was schon mal super ist.
Nee, also die Redakteurinnen werden nicht reich damit. Genau. Apropos, bevor ich es vergesse, Leute, wenn euch gefällt, was wir tun, taz.de, tazzahlig, bitte honoriert das, was wir tun. Wir freuen uns sehr und danke für euer Feedback. Mir wurde nur gesagt, ich darf das nicht immer zum Schluss sagen am Podcast. Also sage ich
mittendrin.
Jetzt. Genau. Passt aber gerade auch sehr aber gut. Was ich auch sagen wollte, die neuen deutschen Medienmacher, haben ja dieses Mentoring Programm. Und ich weiß, dass diese Sachen Rechnungen und auch wie schreibe ich einen Pitch und so, das bringt ihr den Leuten bei. Wie sind deine Erfahrungen, was das Finanzielle angeht? Also schwindet Nachwuchs, weil man, also ihr habt ja viele pro Jahr 40 oder so? Ist das der
Wir Ding? Haben pro Durchgang genau 50. Es gibt einige, die verdienen sehr, sehr gut Geld mit dem, was sie tun. Also es sind wirklich so die Überflieger und haben ein Nischenthema besetzt. Zum Beispiel gibt es einen Kollegen, der ist aus Syrien gekommen und arbeitet für den MDR. Und der war bei uns Menti 2016, 2017, hat schon etliche Preise abgeräumt und so weiter. Ich vermute, dass er gut verdient beim Fernsehen. Ich gönne es ihm auch wirklich von Herzen. Und dann gibt es natürlich auch viele, die gewechselt sind in die Unternehmenskommunikation. Also wirklich dahin... Klar, wenn man 30 ist oder wenn man irgendwie daran denkt, eine Familie zu gründen oder irgendwie sich natürlich finanziell auf sichere Beine stellen zu wollen, dann ist es total schwer, als freie Journalistin Langzeit tätig zu sein. Und diese ganzen Seminare, die wir jetzt anbieten, das haben wir uns auch erst vor kurzem überlegt. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass wir gedacht haben, okay, wir müssen den, das haben wir ja immer so nebenbei gemacht, ne? Also das ist wichtig, aber das war dann immer so punktuell. Und wenn Leute gefragt haben, aber dass wir so unsere jungen Mentees oder auch nicht so jungen Mentees dann quasi durch die Seminare schicken und sagen, guck mal, das ist wichtig, wenn ihr, es kann ja sein, dass ihr wirklich selbstständig seid und das ist wichtig, wenn ihr euch aufstellen wollt. Also das machen wir erst seit 2 Jahren und das kommt super an. Also vor allem diese ganzen Steuersachen, weil das bringt einem wirklich keiner ein. Da kann man sich bewerben. Wir schreiben das auch regelmäßig aus. Die nächste Ausschreibung ist allerdings erst 2020, so im 4. Quartal.
Okay, sag mal kurz die Homepage.
www.neuemedienmacher.de.
Also für alle, die es interessiert, seht euch das mal an. Es ist wirklich eine großartige Sache. Also ich hätte mir sowas gewünscht.
Ich habe
gesehen, was ihr da für Seminare habt. Und gerade dieses, wie pitche ich richtig und wie bin ich selbstständig im Journalismus, ist ganz großartig. Aber eine Frage, die wir noch nicht richtig beantwortet haben, ist dieses, warum ist das so wichtig? Also gibt's Medienmacher, alte deutsche Medienmacher, die das noch nicht eingesehen haben, dass Vielfalt im Journalismus wichtig ist?
Klar gibt's sie. Ohne Ende. Also die gibt's auf jeden Fall. Sie werden aber weniger, das ist das Gute.
Yes.
Das gute Zeichen. Und das Dumme ist, dass Diversity, also als Modewort, immer so ein nice to have ist. Ach ja, guck mal, unsere türkeistämmige Kolumnistin. Ach hier, guck doch mal, unsere schwarze Moderatorin. So, und dabei ist es, also es muss von diesem nice to have rüberrutschen in dieses must have. Wir brauchen das, weil wir eine bessere Berichterstattung haben wollen. Wir brauchen das, weil wir andere Zielgruppen erreichen wollen. Wir brauchen das, weil wir gar keinen Einblick haben in bestimmte Communities. Und wir brauchen das, weil wir ganz viele unterschiedliche Leute ansprechen wollen. Also es geht ja da gar nicht so sehr um die Migrationsgeschichte an sich. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen das, worauf wir auch jetzt beim Mentoring drauf achten. Es geht um soziale Herkunft auf jeden Fall. Also ich finde es super, super wichtig, dass das nicht immer, also wenn wir von weißen deutschen Männern reden, dann reden wir ja auch davon, dass es eigentlich so eine bestimmte akademische Schicht ist. Mhm. Journalismus ist ein absoluter Beruf, der sich in der oberen Mittelschicht abspielt. Ich würde nicht sagen Elite, ich bin da sehr vorsichtig mit dem Wort, aber es ist schon ein Beruf. Auch in linken Medien sind es meist Männer, die studiert haben. Bei der Taz ist es natürlich noch mal ein bisschen unterschiedlich. Das ist durch
es
die Quotierung
ja auch immer mehr
anders.
Dazu, weil das genau. sich ja nicht mehr so, so großartig lohnt für alle.
Eben, also ich habe jetzt erfahren, dass weitaus mehr Frauen sich zum Beispiel an den Journalistenschulen bewerben, mhm. eben weil es so ein unsicherer Job mittlerweile geworden ist und die Männer gucken, wo sie wirklich Geld verdienen können und haben natürlich trotzdem nochmal ihre Netzwerke. Also diese Netzwerke, die wir bilden bei den neuen deutschen Medienmachern, sind ja auch so ein Anti- oder Gegennetzwerk quasi, also so eine Art Gegenöffentlichkeit zu den Boys Club-Geschichten, die es bisher gab, ne? Mhm. Und ich meine, das machst du ja auch mit Frauennetzwerken, das machst du ja auch mit anderen Netzwerken. Also es gibt ja so Unternehmensnetzwerke zum Beispiel. Und ich finde, all diese alternativen Netzwerke sind wichtig, um sich gegenseitig zu helfen. Also in dem Sinne haben wir auch keine Arschlöcher bei den ganzen Mentoring-Programmen. Also ich bin sehr dafür, dass wir keine Arschlöcher fördern und auch keine Arschlöcher als MentorInnen dabei haben, weil es geht wirklich darum, dass man im Team. Also, dass man immer als Team denkt oder dass man denkt, okay, wenn ich hier stehe und repräsentiere, dann stehe ich auch immer für ganz, ganz viele, die hinter mir stehen und vielleicht noch nicht so weit sind. Aber ich kann helfen, dass sie weiterkommen. Also, ja. In dem Sinne ist es total wichtig, dass es zum Beispiel eine Ressortleiterin gibt, die POC ist, weil ich höre das aus so vielen Ecken. Mein Gott, was für ein Vorbild, wo ich denke, ja, stimmt, ja. Ist sie, weil es ist wirklich, also es hat eine Repräsentationsfunktion.
Wenn wir gerade schon
sind. Nein. Und ich Pippi in den Augen hier.
Genau. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht, dass du hier weinen musst, aber tatsächlich, also das wollte ich nämlich vorhin auch sagen, dass, also auch wenn man es mal so ein bisschen, also wenn man guckt, was gut ist oder was jetzt gerade ja. schon gut funktioniert,
Darf ich Wasser eingießen? Entschuldigung.
Ja, wir trinken hier aus.
Es sind bestimmt 33 Grad, wir müssen Wasser trinken.
Genau.
Wichtig. Hast du noch was? Ja. Nee, aber also als ich hier angefangen habe, war das schon so, dass für mich unheimlich wertvoll war und auch bis jetzt immer noch super wertvoll ist. Also als ich hier reinkam, gab es ja schon irgendwie diese Taz-POC-Gruppe und irgendwie nach diesem Diversity-Prozess und sowas hatte sich das schon entwickelt und irgendwann hattet ihr mich eingeladen, einmal zu einem Treffen mitzukommen und so. Und also ich kannte die Strukturen hier halt noch überhaupt nicht und mir war halt irgendwann klar, okay, Saskia ist Ressortleiterin so und mal total davon ab, dass ich mich jetzt nicht damit, also ich meine, du bist eine schwarze Frau, die Ressortleiterin ist und ich bin keine schwarze Frau, aber trotzdem ist es natürlich was irgendwie mir zeigt, du bist Panther-Volontärin und bist sozusagen, bist unter dem gleichen Stempel gelaufen, dass Journalistin mit Migrationshintergrund fördern. Und das hat total viel mit mir gemacht und macht immer noch total viel, weil es eben zeigt, das geht. Und das ist immer so, ich finde, das klingt so blöd, weil man sozusagen auf einer rationalen Ebene sagen könnte, naja, mir ist ja klar, dass es geht. So, ich kann ja mein Selbstbewusstsein irgendwo auch aus anderen Töpfen schöpfen und irgendwie sagen, doch, ich weiß, ich kann irgendwie bestimmte Dinge erreichen und ich glaube an mich. Aber das einfach zu sehen, macht ernsthaft so einen großen Unterschied.
Ich bin jetzt ein bisschen gerührt.
Wobei ich
was mir auch noch ganz wichtig ist, da dazu zu sagen, ich habe mit Ebro auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, das ist möglich und das ist auch total wichtig, das zu sehen. Und es ist war mir deshalb auch total wichtig, das zu tun und ich tue es total gerne. Ich sage aber auch immer gerne dazu, dass eine Menge Glück dazu gehört, dahin zu kommen. Weil ich es irgendwie auch nicht mehr hören kann, dass Leute, sobald sie da sind, wo sie gerne hin wollten, das auch immer so tun, als wäre das alles reines Können. Das ist, du musst auch an die richtigen Leute geraten. Es muss dich jemand einstellen. Es muss dich jemand fördern. Es schafft keiner alleine. Und das ist, glaube ich, manchmal so das Missverständnis, weil man einerseits diese Seilschaften, die ja existieren, so schon ein bisschen oder richtig verabscheut. Andererseits muss man sich auch helfen lassen und auch um Hilfe bitten und fragen, also und dazu bereit sein, einfach sich da auch ein bisschen darauf einzulassen, dass man es einfach nicht alleine kann.
Aber deswegen spreche ich zum Beispiel auch die ganze Gruppe an, ne? Also sozusagen dieses Gefühl zu haben, da organisieren sich Menschen und die tatsächlich, also ich habe schon auch das Gefühl, dass ich, also mich mittlerweile nach irgendwie anderthalb Jahren Taz auch als Fürsprecherin für andere Personen in dieser Gruppe einfach sehe. Und ich meine, natürlich hat das hat genau diesen Beigeschmack oder wie auch immer man das nennen will, den du angesprochen hast, dass man irgendwie das nicht mag, so dieses Gesellschaften-Ding oder so. Aber das ist es ja irgendwie
auch nicht. Das meine ich auch gar nicht so. Ich meine eher so, dass, also diese Gruppe ist das eine, weil wir uns ja auf einer Ebene treffen, dass wir alle ähnliche Erfahrungen machen. Und das andere ist zu sagen, Saskia ist Ressortleiterin, es funktioniert. Mhm. Aber ich möchte einfach dazu sagen, dass es nicht mein eigener, alleiniger Verdienst ist, dass ich da bin, wo ich bin. Also das ist mir immer total wichtig, weil das kann man nicht oft genug dazu sagen. Es ist ganz viel Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die richtigen Menschen treffen.
Und es sind auch Netzwerke eben, wo auch weiße Männer dabei sind. Das muss man wahrscheinlich auch mal dabei sagen.
Auf jeden Fall.
Wie nennt man das? Allies nennt man das, glaube ich, also Neudeutsch.
Nee, es ist ja auch der Begriff des weißen Mannes. Also das ist wahrscheinlich dann nochmal eine eigene Folge für sich. Er ist ja nur eine Art Chiffre für einen privilegierten Status. Das heißt ja nicht, dass alle weißen Männer aus sich heraus böse sind, aber es haben halt weiße Männer von Grund auf eine sehr privilegierte privilegierte Position in Deutschland, in der Welt. So,
und, also mir fallen da eben immer diese Hinterzimmergespräche und Absprachen beim Bier und so weiter ein, also wo man vielleicht als Frau mit Kindern gar nicht dabei sein kann. Und das ist ja nicht nur im Journalismus so, das ist ja auch, also vor allem in der freien Wirtschaft ist es so, dass eben solche Geschichten, also wirkliche Deals werden in der Sauna ausgemacht oder keine Ahnung, beim Bier abends oder beim Cognac oder so. Und das gibt's ja auch teilweise ein bisschen im Journalismus, ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass es alte Männer sind, die sich absprechen, sondern dass man sich auch Jungs oder junge Kollegen so um die 30 helfen sich natürlich auch gegenseitig. Also es ist nicht immer nur so auf alte weiße Männer bezogen.
Ja, also es braucht halt Leute, die dir diese Türen öffnen und diese Räume öffnen und dich reinlassen und dich teilhaben lassen. Das ist total wichtig. Der Slogan, also dass ich ihn jetzt nicht falsch sage als Panther-Volontärin, der Slogan der Panther-Stiftung zum Panther-Volontariat ist ja, weil es wichtig ist, wer schreibt.
Mhm.
Genau. Und ich habe mir darüber vor kurzem auch wieder Gedanken gemacht, weil es ist wichtig, wer schreibt und was diese Person schreibt. Und was du, Ibro, schon gesagt hast, die soziale Herkunft, die ja heute auch mehr eine finanzielle Herkunft ist. Und dann ist ja auch immer die Frage, für wen schreiben wir. Und das ist dann, finde ich, immer besonders tricky, weil auch wenn man selbst eine Person of Color ist oder ja, wie auch immer, man hat oft trotzdem dieses weiße Publikum vor sich, für das man schreibt. Und das war mir so wichtig an diesem Podcast. Und das ist ja die Besonderheit an diesem Podcast, dass wir hier über Dinge sprechen, die uns interessieren. Und was mich auch überrascht hat, nachdem wir dieses Konzept gemacht haben und auch die erste Folge hatten, dass viele Leute doch irritiert davon waren, dass da nicht steht von POC für POC und alle anderen. Also so. Und es war total interessant, weil ich auch mit Kolleginnen Gespräche hatte, mit denen ich befreundet bin, und die waren irritiert davon. Und ich habe ihnen dann auch gesagt, du verstehst jetzt aber schon, dass dieses Irritiertsein, dass dieser Inhalt nicht für dich ist, so fühlen sich People of Color permanent. Und das war wirklich so ein, ich meine so, ja, da hast du recht, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und sie hat mir übrigens auch erlaubt, ihren Namen zu nennen, aber ich mache es jetzt nicht, weil ich gesagt habe, du weißt schon, dass ich das jetzt im Podcast sage. Aber das ist ja auch total essentiell, das zu verstehen, dieser Ausschluss, der da passiert, wenn du immer nur ein weißes Publikum vor Augen hast.
Absolut. Also dieses weiße Publikum, es ändert sich ja zum Glück. Also wir leben ja zum Glück im Zeitalter der sozialen Medien und wir kriegen weitaus mehr mit. Also vor allem diese Insta-Stories, ich finde es so faszinierend, was ich da so für Ideen reingespült bekomme. Einfach nur, wenn man diese Insta-Stories guckt bei ganz vielen tollen jungen Menschen, die bloggen, influencen und was sie da so Tolles machen. Und ich glaube, darum geht's einfach, dass man den Blick weitet und dass man eben auch sagt, okay, ich muss das jetzt mal aushalten. Wenn es jetzt für POC ist, ich höre mir das an, manchmal tut's vielleicht weh. Aber wie du schon sagst, also ganz viele Dinge haben uns wehgetan, viele Jahre lang. Und deshalb denke ich, kann man das auch mal aushalten. Und auch wenn ich Migrationsgeschichte habe, ich weiß ganz, ganz viele Dinge nicht. Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, mit einem Kopftuch zum Beispiel durch die Straßen zu gehen und bespuckt zu werden.
Mhm. Oder ich weiß, aktuelles Thema gerade.
Genau. Und ich weiß auch nicht, wie es ist, als schwarze Frau abends U-Bahn zu fahren und so weiter. Also es sind so ganz, ganz viele Dinge, an die ich mich rantasten muss. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir sagen können, hey, wir lernen alle voneinander. Und ich finde es total spannend, diese Geschichten zu erfahren und ganz viele neue Blickwinkel zu bekommen und eben nicht auf diesem, das ist Qualitätsjournalismus zu pochen, sondern natürlich, aber was ist denn Qualität? Also für mich ist Qualität eben, Perspektiven abzubilden. Mhm. Genau. Und nicht, dass irgendwie alles in einwandfreiem Deutsch abgebildet wird. Dafür gibt's RedakteurInnen. Aber die Geschichte ist doch spannend, oder? Also ich finde auch dieses Pochen auf diesem einwandfreien Deutsch ist einfach, es ist total deutsch. Es gibt so eine Studie, die habe ich jetzt extra nochmal mitgebracht. Das war so eine deutsch-amerikanisch-dänische Studie, erschienen jetzt im August 2019. Und zwar Talent and Diversity in the Media. Und wurde hier begleitet von der Gutenberg-Universität in Mainz. Und da sieht man wirklich, also was für Unterschiede es im Anspruch an den Journalismus gibt in diesen verschiedenen Ländern. Bei der BBC zum Beispiel, die sagen sich, ey, komm, wir holen die jungen Leute rein, das ist so wichtig, egal, ne, ob die studiert haben oder sonst irgendwie. Und in Deutschland ist es immer noch so, ja, man braucht halt ein Studium für ein Volontariat. Mhm. Also es ist so gottgegeben. Warum?
Ja.
Ne? Also dass man wirklich ganz, ganz andere Ansprüche hat. Oder da wird der Chefredakteur zitiert von der Berliner Zeitung, der sagt, ich finde es total spannend zu wissen, was zum Beispiel in den türkischen Teehäusern gesprochen wird oder in den Moscheen. Und ich dachte, dieses Zitat ist so augenöffnend, weil dieser Mensch sieht einfach nur Moscheen und türkische Teehäuser, wenn er an türkische Geschichte denkt, ne? Also Migrationsgeschichte denkt. Und ich denke so, und wenn er sein Zitat jetzt zum Beispiel liest in dieser Studie im Vergleich zu den ChefredakteurInnen, zu den ganzen AusbilderInnen in den anderen Ländern, das ist noch ein bisschen vorgestrig, das muss man dazu sagen. Also in den anderen Ländern ist man da schon viel weiter. Und vor allem sieht man das immer so als Lack of, also so als Mangel an einem selber. Also dass die Redaktion merkt, scheiße, wir haben hier einen Punkt, den wir füllen müssen. Mhm. Und bei uns ist es immer so, ja, ist ja schön, jetzt haben wir auch eine türkische Kollegin, toll, kann die über die Türken berichten. Ne? Also, dass man wirklich abgestempelt wird, das ist halt das Problem immer so ein bisschen. Also deshalb sind solche Studien immer ganz gut für mich, um auch zu gucken, wo stehen wir eigentlich und was müssen wir noch alles machen? Also die neuen deutschen Medienmacher, ich glaube, die gibt's noch ein bisschen.
Was ja auch gut ist. Also
unbedingt.
Also
unbedingt.
Aber ich finde voll gut, was du ansprichst mit diesem Zitat. Also so von wegen, türkische Teehäuser und so. Weil ich schon auch, also aus einer ganz so einer ganz persönlichen Ebene, das war mir vorher nicht so richtig klar, dass ich mich damit so viel auseinandersetzen muss in meinem Arbeitsalltag. Auch für mich persönlich erstmal mit der Frage von, will ich zum Beispiel so eine China-Expertin, Journalistin sein und so.
Ja,
ne?
darüber müssen wir reden.
Also so Tokenism und so müssen wir dann auch noch mal drüber sprechen. Aber also ich finde,
können wir auch gleich machen.
Können wir gleich machen. Ne? Aber tatsächlich, ich kann es ja mal an dem aktuellen Beispiel der Kolumne, über die ich mich sehr, sehr freue, erzählen. Ich hatte total Lust, als dann die Ausschreibung rumging für neue Kolumnen, ich hatte total Lust, Kolumne zu schreiben, schon ganz, ganz lange. Und dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, was für eine Kolumne würde ich schreiben? Und dann saß ich da und eigentlich war mir die ganze Zeit, also so klar, ich habe dann irgendwann Gedanken gedreht und gewendet und dachte so, naja, ich glaube, das, was ich halt erzählen kann, was niemand anders sonst so erzählen kann gerade und was irgendwie auch Alleinstellungsmerkmal ist und so, ist schon dieses Deutsch-Chinesisch irgendwie dazwischen sein und halt irgendwie eine Art von China-Expertise zu haben, die jetzt nicht nur angelesen ist. Also ich habe auch Sinologie studiert, aber ich habe halt auch Familie dort und halt so Erfahrungen und irgendwie einfach ein Teil meines Lebens und meiner Identität sozusagen ist das. Und ich habe aber original das erste Jahr im Volontariat hier echt oft aktiv versucht, keine China-Themen zu besetzen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich will nicht, dass alle denken, ich komme hier so rein und bin dann so die ganze Zeit immer China macht. So. Und ich glaube, das ist ja, also es ging wahrscheinlich nicht nur mir so.
Ja, es ist halt dieses, einerseits ist das die Perspektive, die du vertreten kannst und die du auch, also wo du einfach mehr kannst als alle anderen. Und ich meine jetzt so, wir kennen alle diese Journalistinnen, die irgendwie 3 Wochen in China waren und China-Expertin sind, oder egal wo. Ja. Und das ist ja das, was du bieten kannst. Andererseits ist es ja wieder, dass du willst nicht ständig darauf reduziert werden. Du willst ja auch andere Dinge machen. Und du willst natürlich, und hier sind wir bei Tokenism, nicht Token werden. Also und Tokenism erklärt ist ja, dass das ist so dieser Effekt, den man hat, wie zum Beispiel bei Obama Obama ist der erste schwarze Präsident in den USA. Ich würde dann noch was aus der Hand. Entschuldigung, wir müssen hier noch ein bisschen Wasser nachgießen. Mhm. Also Obama ist der erste Präsident, der erste schwarze Präsident in den USA, und damit gibt's ja, ist ja dann bewiesen, es gibt keinen Rassismus. Oder Angela Merkel ist Bundeskanzlerin, damit ist ja dann bewiesen, es gibt keinen Sexismus in Deutschland. Mhm. Wissen wir ja alle. Und das Gleiche passiert ja mit, also wie du vorhin schon gesagt hast, Ebro, wir haben hier eine türkische Kolumnistin, das heißt, dass es bei uns vertreten kann uns keiner sagen, dass wir irgendwie rassistisch sind. Und diesen Spagat, den man da ständig machen muss, den fand ich auch immer besonders schwierig. Und auch irgendwie abzuwägen, auf welchen Fotos will ich drauf sein? Wie oft will ich auf Fotos drauf sein? Mhm. Wie oft halte ich mein Gesicht dahin, um zu sagen, hey, sind so divers?
Ja.
Aber trotzdem auch wieder zu sagen, ja, ich möchte das ja unterstützen. Das ist ja total wichtig. Also ich fand auch es total schwierig als Kind und weiß nicht, hattet ihr Vorbilder im Journalismus? Also außer Carla Kolumna?
Nee.
Ja, ich auch nicht.
Null. Also seit ich hier bin, ja, aber vorher wirklich nicht.
Ist so eine Frage, die man irgendwann im Journalismusstudium gestellt bekommt und ich war immer so, keine Ahnung. Ich habe mich mit allen nicht identifizieren können. Und ich finde aber diese Sichtbarkeit auch total wichtig für die nächsten Generationen, zu sagen, hallo, hier bin ich, du kannst das auch machen. Deshalb hält man dann doch immer wieder sein Gesicht hin.
Es gab eine ZDF-Ansagerin, die hatte einen türkischen Namen, stimmt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, Demirkan, ups. Und da dachte ich, wow, man kann ZDF-Ansagerin werden, wenn man Rena heißt. Klar. Also das war so, weiß ich nicht, Ende der 80er oder so. Also da war ich super, super jung. Mhm. Okay, aber nicht so jung, aber es war trotzdem so augenöffnend, weil ich dachte, super.
Das bei mir war es Arabella Kiesbauer, die, glaube ich, gesehen hat. Aber das Problem war ja auch, dass ich es gehasst habe, dass das war die einzige Woman of Color, die einzige schwarze Frau in Österreich, die jeder kannte, abgesehen von der, also von den Leuten in der Cosby-Show. Und ich wurde ständig verglichen. Also es wurde immer so, oh, du, ich war 9 Jahre alt. Oh, du siehst aus wie Arabella Kiesbauer. Und ich war so, nein. Und dann gab es noch Rebecca Horner, die dieses, kanntet ihr die? Das war so eine Österreich, so ein österreichischer Film, so ein kleines Mädchen. Und dann sah ich aus wie Rebecca Horner. Und ansonsten sah ich aus wie alle Kinder von der Cosby-Show abwechselnd. Also wirklich alle. Nein, Olivia. Genau. Aber an Arabella Kiesbauer kann ich mich erinnern, weil die war ja, die war im Fernsehen. Die hatte deinen Job im Fernsehen. Und ich dachte so, krass, das geht. Auch wenn das jetzt nicht so der Journalismus war, wo ich dachte, das möchte ich machen. Aber ich habe sie schon immer bewundert. Gleichzeitig wollte ich nicht immer mit ihr verglichen werden.
Ja, total. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, also ich glaube, ich habe tatsächlich, also ich hatte in meiner Kindheit und Jugend überhaupt gar keine solche Vorbilder. Aus dem Bereich Medien oder Journalismus. Und aber in meinem Vorstellungsgespräch für das Panther-Volontariat wurde ich genau diese Frage gefragt. Also so, hast du journalistische Vorbilder?
Was hast du gesagt?
Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet und habe ein bisschen nachgedacht. Gefühlt hat meine Nachdenkzeit viel zu lange gedauert, aber ich glaube, es ging. Und dann fiel mir tatsächlich, also kleines Shoutout, Vanessa Wu ein. Was jetzt auch wieder überhaupt nicht so ist, dass die mein Vorbild wäre, weil ich denke, ich sehe aus wie sie oder so. Wir sind ja auch aus dieser Phase raus, wo man als Kind irgendwie, also sich vielleicht auch nochmal anhand von anderen Dingen repräsentative Vorbilder sucht. Aber tatsächlich habe ich ihren Namen genannt. Und also würde ich auch immer noch nennen. Also,
ich weiß aber gar nicht, ob man aus der Phase rauskommt. Also ich finde das total wichtig, diese Sichtbarkeit zu haben. Und es mag kindisch erscheinen, sich aufs Äußere zu reduzieren und zu gucken. Aber man merkt das ja schon ab einem gewissen Alter, dass die Welt nicht aussieht oder die Welt, in der man aufwächst, nicht so aussieht wie man selbst. Und also ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das aufhört. Ich hatte das auch im Studium noch. Also ich fand es auch im Studium schwierig zu sagen, welche Journalistinnen das sind, mit denen ich mich identifizieren kann. Ich bin dann immer nach fachlichen Dingen gegangen oder du weißt ja auch immer, was die Leute hören wollen. Also please.
Stimmt.
Ja.
Ja. Tokenism. Ja. Hatten wir schon.
Tokenism.
Darf ich einen kleinen Einwurf machen, und zwar merke ich nämlich auch, das passiert mittlerweile auch, leider. Also ich muss es unbedingt ansprechen, weil es geht ja auch um Diversity in den Medien, wenn zum Beispiel es schon jemand geschafft hat, und ich nenne keinen Namen, dann wird aber von innen sowas von die Tür zugehalten, weil man sich natürlich seine Stellung und seinen Platz und sein Renommee und so weiter überhaupt nicht zerstören lassen will von irgendwelchen Leuten, die danach kommen. Ne? Also, ja. Dass man wirklich sehr darauf achtet, keine Nachwuchsförderung zu betreiben, was echt übel ist, finde ich. Und dass man auch sehr darauf achtet, dass man in dieser Redaktion so ein Alleinstellungsmerkmal hat und dann bitte auch immer zu diesem jeweiligen Thema zuerst gefragt wird und so weiter. Also es gibt's natürlich auch. Also das meinte ich mit A-Punkt lochfreie Zone. Also es geht wirklich darum, dass man
Revierbepisserei, ne?
Genau, dass man wirklich so Leute hat. Also nicht alle Leute, nicht alle JournalistInnen mit Migrationsgeschichte sind nett. Das habe ich jetzt einfach einmal erfahren. Und
crazy, dabei kennen wir die doch alle.
Ja, aber es gibt auch Leute, die unglaublich nett sind. Und ich würde sagen, das sind so 95%. Okay, ich gehe noch mal ein bisschen höher. Also 97% sind super nett. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, im Journalismus reinzukommen und da zu bleiben, weil es gibt immer weniger Leute, die von innen die Tür zu halten.
Ja, aber es gibt sie das so recht. Ja. Ja, ich finde, das sind so ein paar Dinge, die Tür zuhalten, die anderen sind die, die versuchen, sie aufzumachen. Und dann gibt es noch die, und das ist auch so eine Art von Journalistin mit Migrationshintergrund oder die mir aufgefallen ist, die sich so anpassen. Also die reinkommen und sich so krass assimilieren, dass man sich manchmal fragt, was ist hier los? Und dann auch alles, was man, wie ich natürlich finde, zu Recht kritisiert an Betrieben, also so tun, als gäbe es das nicht. Also so als so zu Fürsprechern werden für den weißen alten Mann. Und dann gleichzeitig aber herhalten eben als Token. So, wir haben doch, wir sind doch total divers. Mhm. Zufällig ist der einzige Mensch, der Diversity in meinem Unternehmen vertritt, jemand, der genau meine Meinung hat. Ja, habe ich gefunden.
Obwohl ich da
bin ich wo.
Ja. Obwohl ich da dann also wieder genau zu diesem Punkt von so einer Gruppendynamik oder so hin muss. Ne? Also sobald es mehrere Leute sind, fällt es natürlich auch leichter, da auszubrechen und halt sozusagen, also ich glaube, wenn du alleine irgendwo reinkommst, ich habe keine Ahnung, wie das wäre, wenn ich alleine in einen Betrieb gekommen wäre, in einen journalistischen Betrieb oder in irgendein Medienhaus, dann hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, die beste Strategie ist anpassen und irgendwie zu gucken, dass ich damit so durchkomme. Ne?
Aber es gibt halt auch die Leute, die sich davon abheben über das, dass sie sagen, ich bin so wie du, ich bin dir am ähnlichsten, nimm mich. Mhm. Und das ist was, das finde ich total eigenartig.
Aber die docken dann eben wahrscheinlich über die gleiche Klasse an oder über
also so ein Gedankenbild, über so ein Argumentations, so dieses, also dieses Übernehmen von, was weiß ich, politische Korrektheit. Mhm. Geht mir auch total auf die Nerven. So dieses, wenn du auch denkst, aber es kann dir doch nicht unwichtig sein, dass Leute respektvoll behandelt werden. Also das ist ja doch das Einzige, worum es da geht. Und hast du doch schon erlebt.
Ja.
Weiß ich nicht, was das für eine Strategie ist.
Was ich in dem Zusammenhang oft, also da musste ich jetzt auch schon echt viel drüber nachdenken. Ich finde, Evro, du hast das vorhin so gut angesprochen, als du meintest, es geht ja auch ganz viel um soziale Herkunft. Was ich anstrengend finde, ist, wenn Leute das immer so versuchen, gegeneinander auszuspielen. Also wenn ich so das Gefühl habe, es gibt so oft diese Debatten, jetzt mal egal, ob von Journalisten, die irgendwie POC sind oder nicht, aber halt irgendwie so dieses, naja, soziale Herkunft ist ja viel wichtiger als irgendwie Diversity-Politik auf Ebene von Migrationshintergrund und Identitätspolitik oder so. Auch Identitätspolitik wäre wahrscheinlich ein eigenes Podcast-Thema, deswegen müssen wir das jetzt nicht so ganz tief besprechen. Aber das ist schon was, wo ich oft drauf stoße und mich auch irgendwie dran stoße, weil ich immer so das Gefühl habe, genau wie du vorhin sagtest, also du findest halt auch super wichtig, auf soziale Herkunft zu achten bei den Leuten, die ihr fördert und fordert und halt irgendwie, die in das Programm zum Beispiel aufgenommen werden. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Im Gegenteil, das ist sogar ganz oft miteinander verschränkt.
Es ist nicht so schwer, Leute mit Migrationshintergrund zu finden, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Ja. Also ganz ehrlich, ich verstehe das auch nicht.
Und es ist ganz oft, finde ich, auch wieder, und da sind wir fast wieder beim Anfang, finde ich, so ein Vorwurf. Also es hat oft so diesen, naja, okay, du bist ja jetzt nicht irgendwie so total arm aufgewachsen oder genau. So. Ne? Also warum fördern wir dich jetzt eigentlich?
Und ich dann so denke, der Grund reicht nicht.
What? So, was soll ich dir noch alles bieten? So? Und was sind das überhaupt für Fragen, die halt an weiße Journalistinnen und Journalisten halt nie gestellt werden? Also so
Ja, warum macht man eben, also warum fragt man den anderen nicht, was ist deine soziale Herkunft zum Beispiel? Also ich finde es total spannend. Also um auch zu gucken, wie fügt sich dieses Gebilde, ne? Also gibt's da wirklich so eine Homogenität in den Redaktionsräumen? Also mich interessiert es wirklich total, ob Leute auch mal ohne Studium RedakteurInnen werden. Ich kenne niemanden. Ich würde so gern mal jemanden kennenlernen, der sagt, ey, Alter, ich habe beim Bau gearbeitet und hatte voll Bock, dann später in die Redaktion zu gehen. Also ich vermute, das war früher einfacher. Also ich kenne jemanden, der vom Kabelträger wirklich super toller WDR-Dokumentarfilmer geworden ist, aber der ist mittlerweile 60, 70. Ne? Also
das gab's früher auch attraktiver, weil man halt im Journalismus noch viel besser verdient hat. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob sich das ehrlich gesagt rentiert, da zu wechseln, also diesen Wechsel zu wagen.
Mhm.
Finanziell wahrscheinlich nicht mehr so.
Wahrscheinlich nicht. Aber es wäre spannend. Also es wäre so spannend, diese Perspektive kennenzulernen. Also es muss ja niemand mit Migrationsgeschichte zu sein.
Was halt schwierig ist, ist, dass du natürlich in Einstellungsgesprächen das nicht abfragen darfst. Natürlich hört man Nuancen, also auch ohne danach zu fragen.
Ja. Und die Frage ist ja auch ganz oft, also da haben wir ja im Haus auch schon oft drüber diskutiert, aber so dieses, wo fängt man da an? Also wenn der klassische Weg zum Beispiel zur Taz zu kommen ganz oft ist, dass man hier mal ein Praktikum gemacht hat, dann ist ja schon auch irgendwie so ein bisschen die Frage, wer weiß überhaupt, dass man bei der Taz ein Praktikum machen kann, so, ne? Und also wie?
Und wer kann sich das leisten?
Oder auch das Taz-Panther-Volontariat zum Beispiel. Also ich habe hier vorher kein Praktikum gemacht. Dass ich vom Panther-Volo erfahren habe, war irgendwie reiner Zufall. So, das war nie in den Kreisen gestreut, in denen ich unterwegs war und so. Und also so, ich glaube halt schon, man könnte viel gezielter natürlich sagen, okay, wir müssen, also wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir auch viel, viel gezielter gucken, schon mal vor Einstellungsgespräch und Vorstellungsgespräch und jemanden treffen, wen erreichen wir überhaupt und an wen wenden wir uns. So.
Mhm. Wobei die Praktikumsgeschichte auch nochmal so eine Sache ist, das können sich auch nur bestimmte Leute leisten, weil meistens, bei der Taz gibt es, glaube ich, 200, ne, in jedem Ressort durchgängig, oder ist das mittlerweile anders? Ich weiß es einfach nicht. Also damals.
Also es gibt Ressorts, die haben in der Regel gar keine Praktikantinnen. Es gibt welche, die haben Praktikantinnen. Ich kann nur sagen, also was das angeht, was das Praktikum angeht als Bedingung. Also ich habe gerade jemanden für eine Elternzeitvertretung angestellt, der noch kein Praktikum gemacht hat bei der Taz.
Mhm.
So. Aber also es geht auch, man kann auch, es ist halt trotzdem schwierig und auch da ist auch immer viel Glück dabei. Wen kennst du? Mhm. Weißt du, wie man Geschichten pitcht? Hast du, ne, also kannst du dich selbstständig organisieren als freie Journalistin, obwohl du niemals ein Praktikum gemacht hast? Und weißt du, wie so ein Betrieb läuft? Also ich finde, das ist dann immer so schwierig. Das lernt man auch nicht überall.
Mhm. Genau. Nee, mir ging es eigentlich auch eher darum, dass Leute mit geringem finanziellen Unterbau sich so ein Praktikum einfach nicht leisten können. Also in den meisten öffentlich-rechtlichen Anstalten bekommst du kein Praktikumsgehalt. Und wenn, dann ist es eben auch so um die 200 Euro oder ein paar hundert Euro. Ich will da auch nichts Falsches sagen. Aber wenn du aus einer anderen Stadt auch noch kommst, also Provinz, der Provinzblick zum Beispiel, ne, der fehlt ja total. Also dass man wirklich Leute aus dem tiefsten, keine Ahnung, also irgendwie in die Kleinstadt bei Freiburg, dass die jetzt kommen und zur Taz kommen und hier noch eine Wohnung finden und sich davon finanzieren, das kommt ja meist nicht vor.
Ich glaube, das ist halt auch so ein Problem. Die Taz war ja irgendwie mal gedacht auch als, also das war ja, als die Taz gegründet wurde, war das ja eine günstige Stadt. Also man konnte ja leben und das hat sich total verändert.
Eben. Und wer lastet sich im Praktika? Also es sind wirklich dann die Leute, die keine Sorgen haben von haben müssen von zu Hause aus, wo die Eltern sagen, mach das. Ich zahle dir auch dein Jahr Auslandsjahr. Was ich toll finde, also wenn man wirklich diese Sorgen nicht hat, sondern einfach frei ins Praktikum gehen kann oder ins Auslandsjahr gehen kann. Aber das, was ich so kenne aus meiner Jugendzeit eigentlich, ist, dass ganz, ganz viele vorgearbeitet haben und sich dann so ein Polster aufgehauen
haben. Ja, ich habe das auch so gemacht, das war furchtbar. Also ich hatte auch nach 3 Jahren Studium echt einen Burnout. Ich weiß noch, dass ich danach mein letztes Praktikum nach dem Studium gemacht habe, 3 Monate. Und ich sage jetzt nicht, wo es war. Aber da gab es Probleme, weil ich ein österreichisches Konto hatte und aus Deutschland Geld nach Österreich überweisen ist anscheinend ein richtig großes Problem in der EU.
Warum nicht Cash auf die Hand?
Nein. Verlag war in einer anderen Stadt. Auf jeden Fall habe ich dann mein erstes Praktikumsgehalt nicht bekommen. Und die waren so, ja, überweisen wir den nächsten Monat. Und ich so, dachte so, what the? Ich habe kein Geld, Leute.
Es geht einfach nicht.
Nee, und ich habe dann wirklich, ich kann mich erinnern, es war dieser furchtbare Winter, wo es geschneit hat, bis Ende März. und meine Schuhe waren kaputt. Und ich habe wirklich weinend meinen Vater angerufen und habe gesagt, du, meine Schuhe sind kaputt und ich kann mir keine neuen Schuhe kaufen. Ich kann mir nicht mal leisten, die zum Schuhmacher zu bringen, zum Schuster. Ich schaff's nicht. Mhm. Kannst du mir bitte helfen? Und er hat's dann natürlich gemacht, aber ey, ich war da schon Ende 20. Und das ist dann so bitter, dass du diesen Job machst und so lange nicht von dem leben kannst und das nicht, dich nicht selbst erhalten kannst. Mhm. Und aber du machst es ja dann schon aus purer Leidenschaft. Weil wenn nicht aus Leidenschaft, wofür dann?
Klar.
Ja.
Jetzt habe ich Bibi in den Augen, jetzt hör auf.
Ich höre noch. Wir können noch über was anderes reden. Nee, also es ist ja total wichtig. Ich finde es voll schön, dass du das teilst. Also so.
Ja, wir müssen es jetzt auch nicht beitreten.
Nein, aber...
Genau, wie finden wir jetzt hier Anschluss? Habe ich schon gesagt, dass tatsächlich eine super Sache ist?
Ja, also ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht, dass wir drehen uns so und wir kommen wieder zu dem Punkt, es fehlt Geld. Ne? Also es ist halt auch Geld. So, natürlich fehlt es dann auch an den Leuten, die an den entsprechenden Stellen das Geld für bestimmte Dinge in Hand nehmen, ne? Aber es fehlt auch wirklich Geld.
Vielleicht muss man hier auch einmal sagen, dass man auch Mitglied der Genossenschaft werden kann und die Panther-Stiftung unterstützen kann, die diese tollen Volontariate ermöglichen. Also ohne dieses Volontariat wäre ich jetzt nicht hier.
Ja.
Man kann auch Mitglied werden bei den Neuen Deutschen Medien machen übrigens. Das würde ich auch gern sagen, weil wer unsere Ziele teilt. Und das sind nicht nur Leute mit Migrationsgeschichte, das muss ich auch mal dazu sagen. Also es sind ganz, ganz viele Leute, die eben weiße, alte deutsche Männer sind und sagen, ich guck hoch und sehe nur meinesgleichen. Das geht nicht. Wir brauchen wirklich andere Leute. Und deshalb finde ich auch dieses weiße, alte Männer, es ist gut, so als Begriff den zu haben, aber mir haben auch ganz, ganz viele weiße alte Männer geholfen.
Das wir brauchen auch dazu die sagen. Auf jeden Fall.
Genau.
Also wir brauchen die auch. Ich habe auch ganz tolles Feedback übrigens bekommen, gelesen. Hast du es auch gelesen? Zu dem Podcast. Das hat uns unter anderem auch ein Abonnent geschrieben, der seit 92 Taz-Abonnent ist und dem unser Podcast sehr gut gefallen hat und der uns ermutigt hat. Wir kriegen überhaupt richtig tolles Feedback. Ja. Ich möchte mich da nochmal ganz deutlich bedanken. Wir bemühen uns, die Mails alle zu beantworten. Und das treibt uns schon richtig an.
Ja, es ist super schön. Also schreibt uns weiterhin, wenn ihr mögt.
Genau, die
weißabgleich@taz.de.
Die Mailadresse,
genau. Es ist tatsächlich, also so, manchmal ist einem das wahrscheinlich nicht bewusst, wenn man mal so eine Mail schreibt oder so, aber ich jede einzelne Mail, die da angekommen ist, da denke ich irgendwie, krass, wir Leute hören uns und euch gefällt ein Stück weit, was wir tun und das ist irgendwie, da kommt was an und gleichzeitig kriegen wir auch Feedback irgendwie, was wir noch so machen können. Das ist super wertvoll auf jeden Fall.
Genau, wir haben auch noch andere Podcasts, die findet ihr unter taz.de/podcast. Hört gerne mal rein. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe das Gefühl, dass wir haben jetzt so im Fluss geredet, haben wir irgendeinen wichtigen Punkt vergessen?
Geld ist total wichtig.
Mehr Geld, mehr Vielfalt.
Netzwerke.
Man darf sich auch, ich finde das auch immer wichtig zu sagen, das ist Netzwerkarbeit, ist immer so ein bisschen, das ist anstrengend, aber es ist auch wichtig, da zu investieren. Und diese Gruppe, die Lynn vorhin schon erwähnt hat, wo ihr beide ja auch Mitglied wart und ich auch, aus dieser Gruppe ist dieser Podcast entstanden. Und das ist sehr wertvoll. Ich freue mich immer wieder drüber.
Ja.
Gut, dann verabschieden wir uns.
Genau.
Ja, macht's gut.
Macht's gut.
Ja, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
Tschüss.
Ciao. We'll be right back.